Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Charlene Rogal.
Und was machst du so? In einer Smalltalk-Situation kann es ein Startpunkt sein, dass wir loslabern, weil wir ja so gerne über unsere spannende Arbeit quatschen. Oder wir haben so gar keinen Bock drauf, weil wir vielleicht einen Beruf haben, der jetzt nicht so sexy rüberkommt. Unser Thema heute: Respekt. Welche Jobs wir cool oder uncool finden. Ihr hört unter anderem einen Arzt, eine Lehrerin und einen Politiker. Ich mache mit ihnen einen Vorurteils- versus Realitätscheck. Was würdet ihr dann machen, wenn ihr so beim Online-Dating Arzt oder Ärztin lesen würdet? Swipet ihr dann nach links oder nach rechts? Das Image von Ärzten, also nicht erst seit der Serie von Grey's Anatomy, ist doch irgendwie so ein bisschen cool. Zeit für Real Talk mit Dr. Heinz-Wilhelm Esser, Oberarzt im Klinikum Remscheid. Siehst du eigentlich so rosa Herzchen in den Augen von deinem Gegenüber, wenn du sagst, ich bin Arzt?
Eigentlich eher alles andere sehe ich da, aber bestimmt keine rosa Herzen. Es ist schon so, dass man, glaube ich, ein gewisses Klientel damit beeindrucken kann, wenn man sagt, man ist Arzt. Vor allen Dingen noch die Schwiegereltern, aber eben nicht die Tochter dazu. Die ist dann relativ unbeeindruckt. Ich glaube, Arzt hat halt immer noch einen sehr, sehr guten Ruf bei den Damen und Herren über 60 Jahren.
Laut Umfragen haben Ärzte, Ärztinnen tatsächlich noch sehr hohes Ansehen in der Gesellschaft. Aber was sind denn so die klassischen Reaktionen, die dir begegnen?
Naja, das Erste, was ich eigentlich immer höre, ist, du bist wirklich Arzt. Das liegt aber tatsächlich auch jetzt an meinem etwas unorthodoxen Äußeren. Das heißt, ich bin überall tätowiert. Ich bin auch nicht der im weißen Kittel durch die Gegend rennt. Ich bin Kardiologe, Pneumologe. Ich bin auch nicht der Typ, der im weißen Arztkittel und im weißen Poloshirt durch die Gegend rennt, sondern ich bin eher handfest, habe eine Jeanshose an und einen sogenannten Kasak. Das ist letztendlich das, was die Schwestern und die Pfleger tragen, wenn sie beispielsweise in Funktionsräumen arbeiten, wie in der Endoskopie oder auf der Intensivstation.
Kommt es denn vor, dass im privaten Rahmen Leute dann auch gleich mal eine schnelle Diagnose von dir haben wollen?
Ja, na klar, nur. Damit muss man auch, finde ich, leben. Ich habe aber Glück. Bei mir fragen sie tatsächlich nur nach Herz und Lunge. Das heißt, das Ekligste, was ich bisher erlebt habe, war, dass jemand mir sein Sputum, also das, was man aushustet morgens, über mehrere Tage gesammelt hat, um mir das dann auf einer Party zu präsentieren und dann zu fragen, ist das gesund oder nicht gesund? Aber ein Kollege von mir ist woanders tätig, nämlich eine Etage tiefer, Proktologe. Und dem ist das tatsächlich ein paar Mal passiert,
also
dass auf der Party... Ja, vor allen Dingen Enddarm-Spezialisten.
Okay, okay.
Heute.
Oh Gott, ich hoffe, da
wildfremde
wurde,
Leute,
was wurde da präsentiert?
Naja, der Enddarm halt auf der Party, da wurde die Hose runtergelassen und es wurde sich gebückt. Und das meinen die Leute knallernst. Aber da kannst du ja auch einfach sehen, die Leute, die Menschen haben einfach einen Beratungsbedarf. Und es gibt einfach zu wenig Fachärzte. Und deswegen ist es eben ganz wichtig und ich finde es überhaupt nicht dramatisch, wenn man mich dann fragt, ja mal, kannst du mal ganz kurz hier drauf gucken oder was ist deine Meinung dazu? Das ist schon okay.
Wie viel ist denn an der Außenwahrnehmung dran, wie sich der Laie den Beruf des Arztes, der Ärztin vorstellt versus wie ist es in der Realität?
Also ich glaube, der Laie stellt sich den Arztberuf oft deutlich heroischer vor, als er stattdessen ist. Also Arzt sein bedeutet vor allen Dingen, dass man ganz, ganz viel mit Menschen reden muss. Ich sag, ich darf mit Menschen reden. Aber das ist das Erste. Das heißt, du solltest menschenliebend sein, du solltest schwingungsfähig sein und du solltest eben Spaß dran haben, mit Menschen zu reden und denen tatsächlich auch etwas mitgeben zu wollen, ohne dass das direkt mit dem erhobenen Zeigefinger ist. Natürlich gibt es Situationen, wo wir Lebensretter sind. Das ist auch tatsächlich Extremsituation. Ich bin lange Notarzt gefahren und wenn da eine eingeklemmte Person im Auto ist oder eine eingeklemmte Person unterm LKW, unter dem Zug, dann sind das wirklich Extremsituationen. Wenn man die gemeistert hat, dann fühlt man sich auch wirklich danach toll und denkt, man hat was Besonderes geleistet. Aber das sind natürlich Ausnahmefälle. Der Arztberuf funktioniert vor allen Dingen, dass man sehr, sehr fleißig sein muss. Man muss viel in Schichten arbeiten, das heißt Tag und Nacht arbeiten. Und es ist ein Beruf, der auch sehr, sehr zehrt, weil der Respekt und das, was einem entgegengebracht wird, in den letzten Jahren deutlich weniger geworden ist. Das heißt, die Leute erkennen das, was du leistest, gar nicht mehr so sehr an. Also ein typisches Beispiel ist, dass ich einen Patienten wochenlang, der schwer krank war, immer wieder neu therapiert habe, immer wieder aufgepowert habe. Und irgendwann ist er wirklich gesund aus dem Krankenhaus gegangen. Und die letzten Worte, die er sagte, war, ja, es war alles scheiße, weil das Essen hat mir nicht geschmeckt.
Woher glaubst du, kommt das? Das, was du beobachtest?
Das ist eine Anspruchshaltung, die Anspruchshaltung der Menschen ist unfassbar gestiegen. Also was absolut zu verhindern ist, ist, dass wir nochmal so einen Standesdünkel bekommen. Das heißt, ich muss nicht als Halbgott in Weiß betrachtet werden. Ich möchte mit Patienten in Augenhöhe reden. Ich möchte, dass die sich verstanden fühlen, dass die sich aufgehoben fühlen und dass jeder Patient bei mir seine Gesundheit, seine Krankheit in gute Hände ablegen kann und ich alles dafür tue, dass er nach meinem besten Wissen und Können das Krankenhaus wieder besser verlässt. Aber ich bin eben, wie man eben sagt, ich bin nicht der liebe Gott. So, dementsprechend kann ich eben auch nur das reparieren, was reparierbar ist. Und das verstehen viele Patienten einfach nicht.
Dr. Heinz Wilhelm Esser, habt ihr gehört, er arbeitet als Oberarzt im Klinikum Remscheid. Und er hat uns hier mal einen unzensierten Einblick in seinen Job und Alltag gegeben.
Deutschlandfunk.
Sommerferien. Oh, das war doch irgendwie so schön. 6 Wochen frei. Lehrer oder Lehrerin werden, es hört sich auch irgendwie so auch ganz chillig an. Es ist ja auch ein sehr beliebter Quereinsteigerberuf und es heißt ja so schön, Lehrer haben vormittags Recht und nachmittags frei. Sowas, solche Sprüche, kann Franziska gar nicht mehr hören. Sie ist Lehrerin und beackert diese Vorurteile sogar in ihren Träumen. Franziska, ist es wirklich so schlimm mit den Vorurteilen?
Also mir begegnen auf jeden Fall harte Vorurteile, besonders im Anfangsstadium meiner beruflichen Laufbahn, als ich mich dafür entschieden habe, kamen mir oft so Sprüche entgegen. Du wirst das doch nur wegen der Ferien, ihr habt doch so viel frei. Jammert ihr nicht ganz schön rum, dass das so viel Aufwand wäre mit den Korrekturen? Das kommt mir entgegen. Aber auch das typische Besserwisser-Vorurteil, also Lehrer sind deswegen Lehrer geworden, um Sachen zu erklären und das machen sie auch gerne in der Freizeit. Mir kam das schon häufig entgegen und das hat mich auch arg mitgenommen.
Was verletzt dich daran am meisten?
Naja, ich nehme meinen Beruf sehr ernst. Mhm. Ich meine auch, dass ich viel arbeite und viel vorbereite und da ist das natürlich nicht schön zu hören. Man wäre eigentlich fauler als alle anderen. Andere hätten härtere Jobs, andere würden viel mehr machen für ihr Geld. Das hört man da einfach nicht gern. Ich möchte schon so ernst genommen werden, wie ich auch arbeite.
Wie sieht denn dein Alltag in der Schule so aus?
Der reguläre Unterrichtstag fängt um 8 Uhr an. Dann bin ich meistens entweder bis 14, 15 oder 16 Uhr mit dem Unterricht beschäftigt, je nachdem, was für ein Tag ist. Und dann Nachmittag geht's weiter. Dann bereite ich meinen Unterricht vor,
korrigiere. Und da ist ja genau das Vorurteil, dass immer gesagt wird, naja, Lehrer, die chillen halt nachmittags.
Genau. Die Leute sind der Meinung, dass ich nach Hause komme und mir dann hier einen Bunden mache und nichts mehr zu tun habe. So sieht es aber nicht aus. Also ich korrigiere noch ganz viel. Ich muss Arbeitsblätter entwerfen, meinen Unterricht planen. Ich kann natürlich auch nicht immer das Gleiche machen. Ich möchte unterschiedliche Unterrichtsformen mit in den Unterricht bringen. Ich informiere mich natürlich immer wieder ums Weltgeschehen, was ist jetzt Neues, was kann ich Aktuelles mit in den Unterricht holen. Ich kann auch einfach von den Sozialformen her nicht immer das Gleiche machen. Damit man die Aufmerksamkeit der Schüler behält, muss man immer mal wieder andere Arbeitsformen einbinden.
Je nach Anspruch natürlich auch. Ich meine, ich war auch in der Schule, da habe ich einiges erlebt.
Genau. Das will ich auch gar nicht ausschließen. Also es gibt mit Sicherheit auch die Lehrer und Lehrerinnen, die sich den Job so einfach wie möglich machen. Ihre Materialien von Anno Kruke wahrscheinlich irgendwie mitnehmen. Aber das, finde ich, beschränkt sich nicht auf den Lehrer allein. Also es gibt jeden Beruf, den man sich so einfach wie möglich machen kann. Und deswegen finde ich es sehr ungerecht, dass es besonders den Lehrern immer gegenüber vorgehalten wird.
Hast du dafür irgendeine Erklärung? Also warum Lehrer so ein schlechtes Ansehen haben laut Umfragen?
Ich habe den Eindruck, dass eigentlich jeder Mensch meint, den Lehrerberuf in- und auswendig zu kennen, weil jeder Mensch 10 bis 13 Jahre in die Schule gegangen ist. Und da hat jeder einen speziellen Lehrertypus noch vor Augen. Ich bin auch der Meinung, dass man sich immer an entweder die besonders guten oder die besonders schlechten Lehrer erinnert.
Da ist wahrscheinlich was dran, ja.
Und deswegen meint irgendwie jeder, dass er Experte für meinen Beruf ist. Während ja andere Berufe, da ist den Leuten schon klar, ja, da war ich ja noch nie im Alltag dabei. Und so denken eben die Menschen, ja, ich war doch als Schüler dabei, ich weiß genau, wie der Lehrerberuf aussieht. Aber sie sind eben auch nur ein Bruchteil der Zeit dabei gewesen.
Du sagst ja, du fühlst dich da stellenweise so ein bisschen unfair behandelt, was so das Bild der Lehrerin, des Lehrers angeht. Mhm. Würdest du jungen Menschen trotzdem raten, diesen Berufsweg zu gehen?
Auf jeden Fall. Ich bin sehr gerne Lehrerin, aber nicht aus dem Grund, dass ich viel frei habe. Ich habe mich auch nicht für den Beruf entschieden, weil es die 6 Wochen Ferien im Sommer gibt, von denen immer alle Leute sprechen, sondern weil ich gerne mit jungen Menschen zusammenarbeite, weil ich mir gerne Sachen ausdenke, wie ich ihnen Dinge näher bringen kann, weil ich gern immer wieder neue Herausforderungen suche. Also es sind ja ständig neue Klassen, die einem begegnen. Es ist immer wieder was Neues, was man ihnen zu vermitteln hat. Und wenn junge Menschen aus diesen Gründen Lehrer oder Lehrerin werden wollen, dann bin ich auf jeden Fall dafür. Es ist wirklich ein sehr schöner Beruf.
Glaubst du, es gibt irgendwas, was man machen könnte, damit das Ansehen von Lehrern verbessert wird?
Also ich suche immer das Gespräch und versuche zu erklären, wie mein Beruf eigentlich aussieht. Das kommt natürlich immer nicht so gut an, dann ist man gleich wieder bei den Besserwissern.
Das ist schwierig, ja.
Genau. Ansonsten schlage ich auch gerne vor, ihr könnt mich gerne mal begleiten dabei oder du kannst dir gerne mal meine Unterrichtsmaterialien anschauen, die ich entworfen habe. Das sind aber immer so Sachen, auf die nicht sonderbar gerne eingegangen wird. Also die Vorurteile existieren ja meistens auch bei sehr engstündigen Menschen, die eigentlich gar nicht die Wahrheit hören wollen, sondern gerne auf ihrer Meinung beharren möchten, dass Lehrer sein ein einfacher Job ist. Aber einfach Denkanstöße geben oder eben wirklich sagen, komm mit in die Schule, schau es dir an. Es ist auch nicht mehr so, dass man da vorne steht, man hat die Zuhörerschaft auf seiner Seite und kann da 45 Minuten lang lamentieren, sondern es ist schwer, den Schülern was nahezubringen und ihre Aufmerksamkeit zu erhalten. Ich sage auch gern, werd's doch selbst, wenn es so einfach ist, warum bist du es nicht geworden? Offenbar ist es ja der schönste Job der Welt, wenn man so wahnsinnig viel frei hat. Und das Vorurteil kommt ja nun wirklich rein von Leuten, die auf gar keinen Fall Lehrer werden wollten, weil sie ja so ein schlechtes Bild von denen haben.
Das sagt Franziska, sie ist Lehrerin und findet das negative Ansehen des Lehrerinnenberufs unfair. Studien zeigen, in kaum einem Land, in dem Lehrerinnen so viel verdienen wie in Deutschland, ist das Image so schlecht.
Deutschlandfunk Nova.
In so einer Eckkneipe zugeben, dass man Politiker oder Politikerin ist, es kommt auf die Ecke an, vielleicht ist das gewagt. Dem Job des Politikers wird wenig Respekt gegenübergebracht, das zeigen zumindest einige Umfragen der letzten Jahre. Und unbeliebt ist dieser Beruf auch noch. Einen, den das trotzdem nicht davon abgehalten hat, Politiker zu werden, ist Roman Müller-Böhm. Er ist mit nur 26 der jüngste Abgeordnete im Deutschen Bundestag und Mitglied der FDP-Fraktion. Wenn Sie so Leute kennenlernen auf einer Party und erzählen, ich bin Politiker, wie sind da die Reaktionen?
In der Regel sind die Leute sehr interessiert. Also ich kann bislang nicht wirklich feststellen, dass dann direkt so irgendwelche erwartbaren Beschimpfungen anfangen oder vielleicht auch das große Leid über die deutsche Politik geplagt wird, sondern in der Regel wird eigentlich sehr interessiert nachgefragt, wie das so wirklich so ist. Und oft, glaube ich, ist so ein bisschen die Erwartung dabei, mal so einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen. Mhm. Und den gewähre ich dann natürlich auch ganz gerne.
Sie haben gerade gesagt, es gibt keine Beleidigung. Das heißt, das erwarten Sie eigentlich schon so ein bisschen?
Naja, man hat natürlich schon die eine oder andere Auseinandersetzung im Kopf, die man dann vielleicht mal im Wahlkampf auf der Straße erlebt, die man vielleicht auch bei Facebook oder generell bei den sozialen Medien mal hat. Und die sind in der Tat teilweise doch eher wüst oder beleidigend. Und ich sage nicht, dass das die überwiegende Anzahl meiner Gespräche ist, aber es ist auf jeden Fall ein Faktor.
Laut Umfragen ist es auch tatsächlich so, dass der Job des Politikers, der Politikerin, ein mieses Ansehen hat. Warum glauben Sie, ist es so?
Ja, ich glaube, das ist ein großes Problem, weil erst einmal, Politiker ist ja kein Job wie jeder andere. Man kann sich ja nicht einfach normal darauf bewerben und quasi dann hinterher nach dem Bewerbungsgespräch den Job zugeteilt bekommen, sondern muss sich ja für eine Wahl aufstellen lassen, also Verantwortung übernehmen. Und dass man das eigentlich tut und bereit ist, da etwas, einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, ist ja eigentlich etwas, was mal an und für sich etwas sein sollte, was mit ein bisschen mehr Respekt betrachtet wird. Das ist aber vielleicht auch gleichzeitig wieder ein Problem, weil die Politiker oder die Politikergeneration, die vor mir jetzt dran waren, vielleicht auch oft ein Bild der Zerstrittenheit, der ja so ein bisschen auch Planlosigkeit abgegeben haben. Es werden manchmal Entscheidungen getroffen, bei denen es wirklich nicht um die Sache geht, sondern nach reinem Machtkalkül. Und das ist natürlich für viele, viele Menschen nicht nachvollziehbar. Und sich verliert sich dann halt auch der Respekt vielleicht dann vor Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern.
Ich habe hier eine Umfrage vorliegen, eine aktuelle der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und da steht, dass der Respekt in den letzten Jahren sogar noch gesunken ist. Es geben 42% der Befragten an. Können Sie sich das erklären, warum das noch mehr zurückgegangen ist in der letzten Zeit?
Ist es nur eine Vermutung? Natürlich kann ich jetzt auch nicht das mit aller Bestimmtheit sagen, aber ich denke mal, dass vor allem der Einfluss der sozialen Medien in den letzten 10 Jahren, der doch massiv gestiegen ist und dort halt eben die Hemmschwelle, sich abfällig eventuell auch mal über das politische Geschehen zu äußern, deutlich niedriger ist, als vielleicht früher war bei den normalen Informationsständen, ich sag mal im klassischen Straßenwahlkampf. Ich will nicht sagen, dass das ausschließlich an den Umständen liegt, sondern da hat auch Politik ganz viel selbst beigetragen, dass sie keine gute Reputation genießen. Aber im Großen und Ganzen würde ich es mir so erklären, dass vor allem der Trend der letzten Jahre nochmal zunehmend durch diese gestiegene Aggressivität in den sozialen Medien gekommen ist.
Es gibt ja diese Memes, was die Leute denken, was ich mache und was ich wirklich mache.
Welche Vorurteile gibt es denn und wie sieht Ihr Arbeitsalltag wirklich aus?
Ja, ich glaube, wenn man so ein bisschen dabei bleibt, viele Leute denken halt, wir sitzen hier einfach nur rum und reden immer sehr viel. Genau das Gegenteil ist quasi der Fall. Wir laufen hier wahnsinnig viel herum, nämlich von Termin zu Termin, indem wir dann oft auch gar nicht so allzu viel reden, sondern vor allem zuhören. Ich kann nur sagen, dass hier das durchaus einen sehr lebhaften Tagesablauf immer darstellt und weiß Gott nicht so langweilig ist, wie viele meinen oder denken das.
Gibt es auch Klischees, die stimmen?
Ja, also ich sag mal, natürlich gibt es so ein bisschen vielleicht, dass Politiker allgemein sehr, sehr gerne mal dann auch über sich selber reden, ja, oder gerne vielleicht auch ihr eigenes Thema noch länger ausdehnen wollen, als es andere noch zuhören möchten. Ja, das sind sicherlich so Eigenschaften, die viele Politiker hier in diesem System so dann perfektionieren. Das ist sicherlich auch richtig, aber ich glaube, das ist vielleicht auch manchmal menschlich irgendwo ein bisschen nachvollziehbar.
Sie haben ja nun den Job als Politiker gewählt. Was gefällt Ihnen denn daran? Warum stehen Sie drauf, Politiker zu sein?
Man kann halt in diesem Job, glaube ich, in keinem anderen wirklich auch spannende Themen angehen und die quasi jeden Tag neu. Also natürlich hat man auch Langzeitprojekte, aber hier ist eigentlich kein Tag wie jeder andere. Man hat wirklich jedes Mal komplett neue Herausforderungen. Und ich kann nur sagen, ich habe noch nie in meinem Leben mehr gelernt als in den letzten 2 Jahren. Und das macht mir so unglaublich viel Spaß, dass ich also auch jetzt, wenn es manchmal dann ein bisschen anstrengend wird und man jetzt auch gerne in der Vorweihnachtszeit dann vielleicht schon mal den einen oder anderen Tag ein bisschen entspannter angehen würde, ist nach wie vor sehr, sehr gerne tue.
Ihr habt Roman Müller-Böhm von der FDP gehört. Er ist der jüngste Abgeordnete im Bundestag.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn wir von dem Job unseres Gegenübers erfahren, dann hat ja irgendwie jeder gleich so ein persönliches Bild im Kopf. Der macht seinen Blub, Blub, Blub. Und manchmal können wir uns gar nicht dagegen wehren oder erklären, warum wir genau so denken. Dr. Daniela Rohrbach-Schmidt vom Bundesinstitut für Berufsbildung in Bonn forscht zum Ansehen von bestimmten Berufsgruppen. Welche Berufe genießen denn ein hohes Ansehen?
Ein hohes durchschnittliches Ansehen genießen Ärzte, Professoren, Ingenieure in Forschung und Entwicklung, aber auch Feuerwehrleute, Polizisten und Hebammen und Geburtshelfer zum Beispiel.
So soziale Berufe auch ein bisschen, ne?
Auch soziale Berufe, ja.
Und welche Jobs sind ganz mies? Also welche Jobs sind eher so unten auf der Skala?
Ja, wenn man die Bevölkerung in Deutschland befragt, dann haben Berufe wie Reinigungskräfte, Küchenhilfen, Möbelverkäufer, aber auch Callcenter-Agenten zum Beispiel und Versicherungsmakler ein eher geringes Ansehen.
Erleben Sie denn Berufsanfänger, die ihren Job danach auswählen, wie viel Prestige sie vielleicht bekommen?
Aus verschiedenen Studien aus dem BIP ist bekannt, dass Jugendliche bei der Wahl eines Berufs nicht nur auf die Passung zwischen so den eigenen beruflichen Interessen und den beruflichen Tätigkeiten achten, sondern Jugendliche beschäftigen sich auch mit der Frage, wie ihr Umfeld reagieren würde, wenn sie einen bestimmten Beruf wählen. So positive Faktoren eines Berufs, zum Beispiel ob der Beruf gut zu den eigenen Fähigkeiten passt, die können durchaus wirkungslos sein, wenn solche Faktoren wie die soziale Anerkennung fehlen.
Stimmt es denn, dass Ausbildungsberufe ein geringeres Prestige haben als jetzt Berufe, die zum Beispiel ein Studium voraussetzen?
Tatsächlich fällt das Ansehen tendenziell umso höher aus, je höher das allgemeine Anforderungsniveau ist. Also Hochschulberufe weisen durchschnittlich ein höheres Niveau auf als Ausbildungsberufe. Aber es sind nicht immer Akademikerberufe, die besonders hoch angesehen sind. Also ein hohes Ansehen genießen zum Beispiel auch Fachinformatiker. Das ist ja ein dualer Ausbildungsberuf, auch ein stark besetzter, also in dem relativ viele Jugendliche auch tatsächlich ausgebildet werden. Oder auch Hebammen und Geburtshelfer, die ja vollzeitschulische Ausbildungsgänge absolviert haben. Also es kommt nicht nur darauf an, ob für die Ausübung des Berufs in der Regel eine Ausbildung oder ein Studium erforderlich ist, sondern es gibt mehrere Faktoren, die eine Rolle spielen.
Was sind denn noch Faktoren? Also haben Sie eine Erklärung, warum halt eben manche Berufe mehr angesehen sind als andere?
Also es gibt gewisse Hinweise darauf, warum das so ist. Und die finden wir unter anderem auch in den Interviews, die wir im Vorfeld dieser großen Befragung mit einigen wenigen Personen durchgeführt haben. Dort haben wir allgemein gefragt, was die Befragten unter beruflichem Ansehen erstmal verstehen und welche Faktoren sie heranziehen, um das Ansehen eines Berufs auch einzuschätzen. Und dabei kam eigentlich klar heraus, dass das Ansehen eines Berufs damit zusammenhängt, wie gesellschaftlich akzeptiert der Beruf ist, wie hoch das Vertrauen in die Berufsgruppe ist, aber auch wie sehr der Beruf gewertschätzt wird und welchen gesellschaftlichen Beitrag der Beruf leistet. Und bei der Bewertung spielen die Bezahlung, die Arbeitsbedingungen in dem Beruf eine Rolle, Auch, wie gesagt, ob eine Ausbildung erforderlich ist, ob Berufsausübende viel Verantwortung tragen. Aber auch, das sagten einige, ob die Berufsinhaber einen guten Charakter hätten. Also es wird da schon auch geschlossen sozusagen auf ja, sowas wie Persönlichkeitseigenschaften von Berufsinhabern. Ja, und tatsächlich zeigt sie in unserer Studie auch wie in anderen Studien aus anderen Ländern zum Beispiel oder älteren Studien für Deutschland, dass es schon auch deutliche Zusammenhänge zwischen dem Ansehen eines Berufs und dem durchschnittlichen Einkommen und Bildungsniveau gibt. Warum aber manche Berufe hoch und niedrig angesehen werden, ist eine wichtige Frage, die wir auch in dem Projekt noch stärker als bislang bearbeiten wollen. Wir haben tatsächlich neben dem Ansehen dann auch so Aspekte gefragt, was die Leute glauben, wie hoch das Arbeitslosigkeitsrisiko in dem Beruf ist, wie hoch die psychischen Belastungen im Beruf sind, die körperlichen Belastungen und was die Leute glauben, wie gut die Vereinbarkeit des Berufs mit Familie und Privatleben ist. Und wir wollen untersuchen, wie stark auch das Ansehen von Berufen von diesen Faktoren heute in der heutigen Bevölkerung in Deutschland abhängt.
Soweit die Zukunftspläne von Dr. Daniela Rohrbach-Schmidt vom Bundesinstitut für Berufsbildung. Bei dem Forschungsprojekt haben rund 9000 Personen in Deutschland teilgenommen. Es ging ums Ansehen von insgesamt 402 Berufen. Wir haben heute über das Image von Jobs gesprochen. Irgendwie gehen so bestimmte Klischees auch einfach nicht aus unseren Köpfen raus. Es macht ja auch ein bisschen Spaß. Dann können wir es mit Humor nehmen. Aber manchmal fühlt es sich auch echt ziemlich undankbar an für die Person, die den Job macht, sich abrackert und dann irgendwie hinterher noch so einen blöden Spruch gedrückt bekommt. Vor allem von Leuten, die keine Ahnung von dem Beruf haben. Das war's jetzt hier vom Ab 21 Podcast. Ich bin Charlene Rogall und wir hören uns beim nächsten Mal.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.